Am 2. September erscheint in der Rheinischen Post die Todesanzeige von Hannelore und Hubert von Werden. Wir gehen leichten Herzens und selbstbestimmt auf unsere nächste gemeinsame Reise, steht da. Und unsere letzte Ruhestätte ist die Natur, Lore und Hupsi. Die Anzeige haben die beiden tatsächlich selber geschrieben und auch selber aufgegeben, denn sie wussten nämlich schon seit Monaten, wann genau sie sterben werden. Gemeinsam am 1. September mit einem sogenannten assistierten Suizid. Das Ehepaar war 26 Jahre zusammen und hat schon 2004 gemeinsam entschieden, wenn einer von uns beiden krank wird, dann gehen wir beide gemeinsam. Denn ohne den anderen wollen wir nicht sein, erklärt Hannelore von Werden.
Für uns ist nur wichtig, wir sind zusammen und können den letzten Schritt zu. Ich weiß, was mit ihm passiert, er weiß, was mit mir passiert. Für mich wäre es das Schlimmste, wenn ich jetzt hier liegen würde und könnte ihm nicht helfen und er kann auch nicht. Das wäre für mich das Schlimmste, was es überhaupt
gibt. Das wollen wir einfach nicht. Das wollen wir machen wir das so jetzt.
Mein Kollege Thorsten Schmitz konnte die beiden in ihren letzten Monaten begleiten. Er hat sie oft besucht und mit ihnen gesprochen. Und als er zum ersten Mal mit dem Ehepaar telefoniert hat, da hat ihn die Energie der beiden ziemlich umgehauen.
Und als sie den Hörer abhob, dachte ich mir, das kann doch nicht wahr sein. Was ist das denn für ein Paket Leben am anderen Ende der Leitung? Die plapperte im Hintergrund, hörte man ihren Mann Fenster putzen, der Rasen musste noch gemäht werden. Und dann sagte sie, Sie sehen, wir stehen mitten im Saft des Lebens und so wollen wir gehen.
Wie lebt man so einem geplanten Tod entgegen? Was beschäftigt einen, wenn man genau weiß, wann das eigene Leben zu Ende sein wird? Und was hält Thorsten von der Sterbehilfe generell, jetzt nach seiner Recherche? Darum geht es in dieser Folge von Das Thema, dem Recherche-Podcast der Süddeutschen Zeitung. Ich bin Laura Terbell und ich freue mich, dass Sie dabei sind. Thorsten, du hast das Ehepaar von Werden ja über die Deutsche Gesellschaft für humanes Sterben gefunden. Er war krebskrank, sie nicht. Wie war das denn, als du die beiden dann zum ersten Mal getroffen hast?
Ich habe sie getroffen Anfang Mai. Es war eine von, ich glaube, nahezu 20 Besuchen in Neuss. Manchmal war ich nur sogar für einen Tag, manchmal für zwei oder für drei Tage dort. Und die erste Begegnung war ein ganz warmes, offenes, fröhliches Ehepaar, die nicht dem Klischee entsprechen, er auch nicht. Er hat Prostatakrebs gehabt, der gestreut hatte schon. Es war keine Schwere. Also in Deutschland ist ja oft, wenn man über Tod redet, kommt so eine graue Wolke über die Gesprächsatmosphäre und man wird bedrückt und traut sich kaum was zu reden. Also die haben sofort frank und frei über das geredet, was sie machen wollten und das in einem nicht fröhlichen Ton, aber ganz zugewandten, lebhaften Ton.
Okay, also es war auch gar nicht, sie hatten sich auch freiwillig gemeldet. Das heißt, es war jetzt gar keine Überzeugungsarbeit nötig, dass sie sich von einem Journalisten begleiten lassen.
Überhaupt nicht. Ich habe dann irgendwann nach ein paar Monaten oder Wochen habe ich dann mal gefragt, warum habt ihr euch eigentlich dafür entschieden, euch begleiten zu lassen? Es ist ja sehr intim auch und ich bin ja wahrscheinlich auch eine Nervensäge mit meinen Fragen. Und dann hat sie mir erzählt, die saßen eines Morgens beim Frühstücken. Dann las sie diese Annonce in der Mitgliederzeitschrift der DGHS, dass die Süddeutsche jemanden sucht. Und dann hat sie gesagt, du Hubert, also ich hätte schon Lust, was sagst du? Und er sagte, wenn du das willst, dann will ich das auch. Und so war das bei vielen Entscheidungen bei denen. Eine Symbiose, die auch Hand in Hand gearbeitet hat bei solchen Entscheidungen. Und dann hat sich natürlich auch eine Beziehung entwickelt.
Also die zwei haben einen total offenen Umgang mit diesem Thema. Was glaubst du, woran liegt das? Also es ist ja eigentlich nicht, die meisten Leute verdrängen ja den Tod, solange es möglich ist.
Das stimmt. Also bei Hubert von Werden, der 20 Jahre lang in einem Kloster in Bayern gearbeitet hatte, als quasi Hausmann, Mann für alles und dann später anschließend, als er zurückgezogen ist nach Neuss in seine Heimatstadt, wo er seine Eltern gepflegt hat, hat er in einem Altenheim gearbeitet. Und da hat er ganz explizit und ganz deutlich geredet, was er dort gesehen hat, das fand er furchtbar. Menschen, die in ihren Windeln liegen tagsüber, die Laken wurden schon braun. Demente, die nicht mehr formulieren konnten, was sie möchten. Und für ihn war ganz klar, das möchte ich auf keinen Fall. Hannelore von Werden hat seit dem Alter von 20 Jahren offene Beine gehabt und trug seit dem Alter von 20 Jahren Gummistrümpfe, was für sie eine schwere Belastung war. Also manchmal hatte sie auch so offene Beine, Wunden, die bluteten, und sie war Zeit ihres Lebens von jungem Alter an konfrontiert mit Krankheit und Verfall. Und aber es gab bei ihr nicht, habe ich nicht rausgefunden, so einen Initialmoment, deswegen will ich mich umbringen, wenn ich mal nicht leben möchte.
Okay, aber die beiden haben sich deswegen dann auch schon sehr mit dem Thema beschäftigt.
Die haben sich total beschäftigt und die kannten sich ja seit 21. Juni 1997. Das war der Tag, an dem sie, es gibt auch so ein Kalenderblattausriss, das sie aufbewahrt haben bis zum Schluss. Schon damals war das immer wieder ein Thema gewesen. Also wir bleiben zusammen. Und wir gehen auch zusammen. Also wir lassen nicht den einen. Für beide war das die Horrorvorstellung, dass wenn Hubert von Werden, dessen Krebs dann, als ich sie kennengelernt habe, schon gestreut hatte, dass sie alleine in dem Haus bleibt, in Neuss. Sie sieht nur Witwen, so hat sie das formuliert, die nicht wissen, wie sie den Tag verbringen sollen. Wer kümmert sich dann um mich, wenn ich Hilfe brauche? Dann ist niemand da. Da kommt dann natürlich auch das große Thema und die eigentlich graue Wolke, die über deren Entschluss für mich auch immer präsent war, die eigenen Kinder.
Ja, genau. Also man könnte jetzt auf der einen Seite sagen, naja, es ist ja eine super innige Beziehung. Ist das nicht quasi die ultimative Liebe, wenn man ohne den anderen nicht mehr existieren möchte? Oder ist es nicht einfach unglaublich einsam, wenn man außer dem Partner gar niemanden hat? Also beide haben auch Kinder, oder wie?
Beide haben Kinder. Sie hat einen Sohn aus der Ehe, bevor sie Hubert von Werden geheiratet hat. Leider ist der Kontakt abgebrochen vor 5, 6 Jahren und unschön. Es ging um Geld und dass man sich nicht mehr vertraut hat und man hat sich gestritten und dann wurde der Kontakt abgebrochen. Und da war sie auch knallhart. Also so wie sie zu sich auch streng war, war sie auch mit anderen streng, wenn jemand sich nicht so verhalten hat, wie es, also sie hatte keine Weichheit eigentlich in ihren Urteilen, habe ich gemerkt. Ich habe es immer mal wieder versucht anzusprechen, auch sogar am Tag, bevor sie aus dem Leben geschieden sind, weil sie morgens, habe ich sie besucht. Sie hatte geweint am Morgen, weil sie in der Nacht zuvor hatte sie an ihren Sohn gedacht, wie er als Baby in ihren Armen lag und wie sie mit ihm geschmust hat. Und das hat mir schon das Herz zerrissen, das nur zu hören. Also da habe ich schon gemerkt, also sie schneidet da etwas ab, was eigentlich hätte sie ihrem Sohn schon noch mal die Möglichkeit geben müssen, dass er sich auch verabschiedet oder dass man sich versöhnt.
Aber da waren sie wirklich sehr hart. Also es gab keinen Kontakt mehr zu den Kindern und der wurde dann auch nicht aufgenommen in dieser Zeit.
Der Kontakt wurde nicht aufgenommen. Aber ich muss auch sagen, ich im Laufe meiner Recherche, ich habe so viele Gespräche geführt mit vielen anderen Menschen auch, die dieses Paar nicht kennengelernt haben. Und ich habe gelernt, mich zurückzuhalten, zu beurteilen und zu urteilen, was sie da gemacht haben. Und was besser gewesen wäre. Also ich habe gemerkt, natürlich ist es wunderschön, der Rechtsanwalt hat mir zum Beispiel auch erzählt, 2 Wochen bevor die dann am 1. September aus dem Leben geschieden sind, hatte er eine, so nennen die das, eine Freitodbegleitung, was ich finde ist eine schöne Formulierung. Da sagte mir der Arzt, das war eine Frau, die hatte Brustkrebs, wirklich also ganz extrem gestreut. Und sie war umgeben von allen, von Schwiegertochter, Sohn, Mann, Onkel, Tante. Und das war so ein schönes, in einem Familienkreis sich verabschieden. Und das war nicht der Fall bei den beiden. Ich fand es auch traurig.
Also hattest du den Eindruck, dass die beiden eigentlich einsam sind?
Den Eindruck hatte ich überhaupt nicht. Das wurde ich auch schon öfter mal gefragt. Sind die einsam gewesen? Überhaupt nicht. Volles, soziales, reiches Leben. Da eine Gartenparty, hier ein Grillen. Dann sind sie da eingeladen gewesen zum Restaurant. Dann wollten sie da eine Fahrradtour mit den Leuten machen. Und mir war es ja auch wichtig, nicht nur mit denen zu reden, sondern unbedingt ihr Umfeld auch kennenzulernen. Also deren sehr, sehr gute, enge Freundin von 50 Jahren. Ich war beim Geburtstag von Hannelore von Werden, da wurde sie 80, am 10. Juli. Und da kamen nahezu 25 sehr alte Freunde, Bekannte, die schon viele Jahrzehnte miteinander befreundet waren.
Und was haben die zu dieser Entscheidung gesagt? Oder haben sie das gar nicht so transparent gemacht in diesem Freundeskreis?
In dem Freundeskreis haben sie sehr transparent gemacht, was ihre Haltung ist. Und es war für mich auch interessant, also dieser Geburtstag, weil der begann um 14 Uhr und um 23 Uhr sind die letzten Leute gegangen. Und die beherrschenden Themen auf diesem Geburtstag waren von Menschen, die 70, 80, 90 sind. Wollen wir uns anmelden in einem Pflegeheim jetzt schon oder in einem Altenheim? Wollen wir, dass unsere Kinder uns versorgen? Und Hannelore von Werden und Hubert von Werden waren sehr offen bei diesem Geburtstag und haben schon immer mal wieder in jeder Gesprächsrunde mal fallen lassen, ja, für uns ist klar, wir gehen aus dem Leben und wir gehen auch gemeinsam aus dem Leben. Was aber niemand wusste auf dieser Party, wann sie gehen werden. Das heißt, die Leute haben sich dann am Abend verabschiedet und küssen links und rechts und umarmt. Und haben dann gesagt, ja, wenn es mal nicht mehr so heiß ist, es war an dem Tag 37 Grad in Neuss, dann August, September, kommt ihr mal zu uns. Hannelore und Hubert, wissend, ja, haben sie gesagt, aber wissend, da werden wir nicht mehr da sein. Sie wollten nicht, dass jemand das Datum weiß, weil sie wollten nicht, dass Leute sie versuchen, davon abzubringen.
Ja, wie lief denn dieser Prozess ab? Also ab dem Zeitpunkt, wo sie sich jetzt entschieden haben, okay, Hubert hat Krebs, wir müssen da was machen. Was sind da die einzelnen Schritte? Wie läuft das konkret ab? Was haben die beiden gemacht?
Die beiden waren bereits Mitglieder ungefähr ein Jahr, bevor man bei Hubert von Werden den Krebs diagnostiziert hatte, weil sie fanden, lieber machen wir das jetzt mit klarem Kopf, als wenn wir den Zeitpunkt dann verpassen, Mitglieder zu werden. Weil wenn man schon eine beginnende Demenz zum Beispiel hat, kann man nicht Mitglied werden in so einem Sterbehilfeverein, weil dann hat man nicht mehr die Hoheit, autonom entscheiden zu können, was man möchte. Sie waren also Mitglieder und dann ein paar Monate später in einem Urlaub auf Gran Canaria wurde bei ihm Prostatakrebs, der schon gestreut hatte, diagnostiziert. Und für die war klar, die kamen zurück, waren bei zig Ärzten, Urologen, in Krankenhäusern und die Aussichten waren, ja, Hubert von Werden braucht Chemotherapie, eine OP, dass ihm die Tumore entfernt werden. Und Hannelore von Werden hat dann nur gefragt, was ist dann die Lebensqualität? Und die Ärzte haben ihr auch zu verstehen gegeben, Lebensqualität kann man nicht sagen, aber eher nicht so gut. Und dann war für beide klar, okay, wir nehmen diese Krankheit jetzt als Startpunkt für unsere Reise in den eigenen selbstbestimmten Tod. Sie haben dann mit der DGHS Kontakt aufgenommen. Dann ist das Prozedere so, dass Sie ein Gespräch führen müssen mit einem Rechtsanwalt und einer Ärztin. Und bei dem Gespräch mit der Ärztin durfte ich dabei sein. Das war für mich sehr eindrücklich, weil die Ärztin auch nochmal gefragt hat, was ist die Motivation, was sind die Krankheiten. Aber sie hat auch gesagt, sie hat auch darauf hingewiesen, auf die Alternativen der Palliativmedizin, dass es auch die Möglichkeit gäbe, ins Hospiz zu gehen und solche Sachen. Aber da haben die dann ganz klipp und klar gesagt, nein, das brauchen Sie uns nicht belehren, wir wissen genau, was wir machen wollen. Und sie hat auch einen großen Fokus darauf gelegt, dass beide sich idealerweise von den nächsten Verwandten verabschieden sollten. Und das hat sie nicht nur einmal in dem Gespräch gesagt, sondern auch dreimal, weil Hannelore und Hubert von Werden ja gesagt haben, nein, damit haben wir abgeschlossen.
Wir haben das selber schon ein paar Mal für uns gesagt, wenn wir hier sitzen, so, hast du schon mal das Gefühl gehabt, wir machen was falsch? Oder denkst du schon mal mit Ängste oder so? Beide sagen wir, nein, wir gehen den richtigen Weg.
Hannelore und Hubert von Werden sind sehr klar in ihrer Entscheidung.
Ich habe nur erlebt, wie es ist, wenn man gar nichts machen kann. Mhm. Und dann nachher in solche Situation zu kommen, dass ich ja vollständig abhängig bin von Leuten, nein, das will ich nicht.
Die von Werdens sind da schon eine ziemliche Ausnahme. Bisher hat es in Deutschland nur wenige hundert Fälle von assistiertem Suizid gegeben. Denn bis 2020 war die Sterbehilfe hier auch komplett verboten, beziehungsweise die geschäftsmäßige Förderung der Selbsttötung, wie es im Gesetzestext hieß. Aber dann hat das Bundesverfassungsgericht den Paragraphen ersatzlos einkassiert. Denn das Verbot sei zu illiberal. Die Politik sollte sich neue Regeln für den assistierten Suizid überlegen und verabschieden. Aber bisher ist das noch nicht passiert. Gerade gibt es in Deutschland drei gemeinnützige Vereine, die Suizidhilfe anbieten. Der deutsche Ableger des Schweizer Vereins Dignitas, der Verein Sterbehilfe und eben die Deutsche Gesellschaft für humanes Sterben, bei der Hannelore und Hubert von Werden Mitglieder waren. Diese Deutsche Gesellschaft für humanes Sterben wurde schon vor 40 Jahren gegründet, als Patientenschutzorganisation. Man zahlt dort einen geringen Mitgliedsbeitrag und die Sterbehilfe selber, die kostet dann mehrere tausend Euro. Die Menschen, die sich mit diesem Thema beschäftigen, sind oft schwer krank, manchmal sind es aber auch Ehepartner, so wie Hannelore von Werden, die ihren Mann auf gar keinen Fall überleben möchte.
Wenn ich mir vorstelle, ich soll hier ohne Hubert sitzen, Gottes Willen, dann möchte ich doch gar nicht.
Ohne Lore.
Warum genau Menschen aus dem Leben scheiden möchten, das ist für den Sterbehilfeverein erstmal gar nicht relevant. Robert Rossbruch, der Präsident der Deutschen Gesellschaft für humanes Sterben, hat das Thorsten im Interview so erklärt.
Ja, das ist ja das Schöne an dem Urteil des Bundesverfassungsgerichtes. Das lässt jedes Motiv zu. Also wir haben ungefähr 10-15% des Motives ist tatsächlich Lebenssattheit. Mhm. Die sind alt, nicht krank, haben ein schönes Leben gehabt und sagen, aber jetzt geht es nur noch bergab, ich werde immer immobiler, das ist für mich kein Leben mehr. Ich möchte, als Alternative steht jetzt nur noch das Heim, das ist für mich keine Option, ich möchte jetzt gehen, solange ich noch kann.
Das Motiv ist also erstmal egal. Wichtig ist, dass die Person frei entscheiden kann, also zum Beispiel auch nicht dement ist. Und dass sie nicht von anderen Menschen in ihrer Entscheidung beeinflusst wird.
Ohne Urteils- und Entscheidungsfähigkeit geht gar nichts. Sofort Abbruch.
Und ob das auch gegeben ist, dafür gibt es eben die Gespräche, die auch Hannelore und Hubert von Werden geführt haben. Mit einem Rechtsanwalt und mit einer Ärztin. Und das heißt, diese Ärztin und der Rechtsanwalt, die führen das Gespräch und die müssen quasi beide ihr Go geben. Also die müssen nachher sagen, okay, von unserer Seite aus ist das in Ordnung, dass die beiden diesen Freitod wählen.
Genau, die haben gewisse Kriterien. Also das Bundesverfassungsgericht hat entschieden in seinem epochalen Urteil vom Februar 2020, dass der Sterbewillige frei entscheiden kann. Das ist ganz wichtig. Und dass er nicht etwa unter fortgeschrittener Demenz leidet oder unter einer akuten psychischen Erkrankung. Wenn das gegeben ist, darf jeder Mensch mit Hilfe, also assistiert, Suizid begehen. Das heißt ja, nicht die Ärztin öffnet bei der Infusion den Regler, sondern das müssen die sterben wollen, selber tun. Wenn der Rechtsanwalt und die Ärztin aber das Gefühl haben, dass zum Beispiel ein Ehemann Druck ausübt auf seine Ehefrau, sie möge unbedingt mit ihm gehen oder umgekehrt die Ehefrau auf den Ehemann. Wenn die das Gefühl bekommen, da sind Kinder dahinter, die sagen, ach, was wollt ihr denn jetzt leben und jetzt ins Pflegeheim, es gibt auch noch diese Option, dann wird das sofort abgebrochen.
Gibt's das? Also das wirklich?
Also ich habe den Rechtsanwalt und die Ärztin auch gefragt. Der Rechtsanwalt hat mir erzählt von zwei Fällen, wo in denen ein Ehemann tatsächlich von seiner Frau gefordert hat, dass sie mit ihm stirbt. Und als sie das gemerkt haben, die führen auch getrennte Gespräche, also nicht, dass beide immer an einem Tisch sitzen und mit dem Rechtsanwalt reden, sondern getrennte Gespräche. Und da kam dann raus, dass der Mann tatsächlich Druck ausgeübt hat und dann wurde der ganze Prozess abgebrochen. Und dann hat der Mann auch gesagt, er hätte ja sterben können. Ach nee, dann sterbe ich auch nicht. Und dann haben sie noch weitergelebt.
Und wie ist das bei Depressionen zum Beispiel? Also gibt es den Fall auch oder ist es meistens wirklich der Fall, die Leute sind schwer erkrankt und deswegen wollen sie eben früher aus dem Leben scheiden?
Da machen die auch einen großen Unterschied. Also wenn das wirklich psychische Erkrankungen sind, die über Jahrzehnte hinweg auch mit Therapien nicht in den Griff zu kriegen sind, dann geben sie auch ihr Go. Aber wenn eine Depression durch ein traumatisches Ereignis eingetreten ist, also dass man zum Beispiel seine Liebste verloren hat bei einem schweren Verkehrsunfall oder sowas, dann sagen sie, oder wenn jemand Liebeskummer hat, dann sagen sie auch, das können wir nicht gutheißen.
Aber das heißt ja, dass quasi diese Ärztin, dieser Rechtsanwalt, also die unterhalten sich die ganze Zeit mit Menschen, die sterben wollen. Das ist ja auch sehr belastend, oder? Also wieso macht man das?
Tatsächlich hat die Ärztin ganz transparent gesagt, sie hat selber mitbekommen, wie ihr Großvater im Delirium im Krankenhaus war, ans Bett gefesselt war. Und das war bestimmt nicht der Weg, den er sich für sich gewünscht hätte, dass er so lange noch am Leben gehalten wurde. Sie hatte auch gearbeitet auf Intensivstationen, wo sie gemerkt hat, also so eine Krankenhausmaschinerie, die ist darauf geeicht, dass jeder Mensch mit allen möglichen Mitteln, damit man ja nicht in die Gefahr gerät, verklagt zu werden, am Leben erhalten wird. Und das hat sie dazu bewogen, auch dieses Ehrenamt quasi mit auszuführen, neben ihrer eigentlichen Arbeit als Ärztin, also den Menschen zu helfen. Und sie bekommt mit, sie macht das seit 2 Jahren, wie glücklich diese Menschen sind, dass sie gehen dürfen in einem Land, in dem das Sterben und das jemanden gehen zu lassen, wenn er das möchte, sehr umstritten ist und mit vielen Vorurteilen auch behaftet ist. Ich habe gemerkt, also es gibt sehr viele Menschen, die eine ganz klare Meinung dazu haben. Und das sind vor allen Dingen die Menschen, die für die selber das Thema Tod tabu ist oder aus religiösen Aspekten können sie nicht frei auf so solche Fälle blicken.
Was hattest du denn insgesamt für einen Eindruck von diesem Verein, der eben das Ganze drumherum organisiert?
Ich hatte einen guten Eindruck von dem Verein. Das sind alles, wie ich finde, sehr authentisch sprechende Menschen. Also die Pressesprecherin, ich habe auch ein Interview geführt mit dem Präsidenten des Vereins, der den Vorwurf natürlich, sie seien Richter über Leben und Tod mit ganz entwaffnenden, für mich logisch klingenden Sätzen widerlegt. Also er sagt, nicht wir entscheiden darüber. Also jeder Suizident kann auch noch in der letzten Minute sagen, nee, ich will das nicht. Das hat mir der Rechtsanwalt auch erzählt. So einen Fall gab es auch. Jemand, der einen Gehirntumor hatte, wollte sterben, war schon alles bereitgelegt. Er hat auch schon eine Kanüle im Arm. Und dann hat er sich es doch anders überlegt. Und er hat dann noch 3 Jahre gelebt. Und der Präsident der DGKS, mit dem habe ich auch ein langes Gespräch geführt, der ist selber Pflegewissenschaftler, hat auch viel in Krankenhäusern gearbeitet und hat gemerkt als junger Mensch, dass viele, die auch gar nicht so alt sind und Krebs haben, sich mit dem Tod gar nicht auseinandersetzen. So kam er zu dem Thema und er ist einer, der den Tag genießt, jeden Tag, als sei es der letzte, jedes Vogelgezwitscher, jeden Sonnenaufgang, sagt er, muss man genießen, weil das kann schneller passieren, dass man erkrankt, als man denkt. Und ich fand diesen Einsatz so wichtig, den er gesagt hat, es bin nicht ich, der Präsident dieser Gesellschaft für humanes Sterben, der entscheidet, ob Hannelore Hubert von Werden sterben. Es ist nicht der Rechtsanwalt, und es ist nicht die Ärztin, es sind die beiden, die das wollten. Und sie haben ihnen geholfen, deren Wunsch zu erfüllen.
Also die haben dann ja eben diese beiden Gespräche geführt, Hannelore und Hubert. Und dann haben sie quasi das Go gekriegt, dass das möglich ist. Wie läuft das dann ab? Also wie legt man überhaupt diesen Tag fest, an dem man dann ja sterben wird?
Bei der Terminfindung war als ich sie im April kennengelernt habe, war für beide der Wunsch, wir wollen noch einen letzten Sommer verbringen. Und das gab auch dann den Ausschlag für den Titel der Geschichte, ihr letzter Sommer, weil es war ihr letzter Sommer. Und als sie mit der Ärztin dann überlegt haben, wann wäre denn ein guter Termin, dann sagten beide so Ende August, Anfang September und dann haben sie sich auf den 1. September geeinigt.
Und wie bereitet man sich dann auf so einen Tag vor? Also ja, was macht man dann? Alles, was man nochmal abhaken will, nochmal irgendwelche bestimmten Erlebnisse? Oder wie hast du das wahrgenommen bei den beiden, als sie dann diesen Tag hatten?
Also ich muss sagen, im Laufe der ganzen Geschichte, als ich sie kennengelernt habe, war das für mich noch abstrakt. Und ich habe zwar mit ihnen über den Tod geredet und auch darüber, wie sie, warum sie sterben wollen, was sie davon abhalten könnte, was ihre Motivation war, was ihr Umfeld dazu sagt. Da war ich dann Journalist, wie ich es gewohnt bin. Es gibt ein Thema, ich tauche da ein, ich tauche dann aber auch wieder daraus hervor und bin wieder in meiner Welt. Aber bei diesem Thema habe ich gemerkt, je näher der Tag kam, desto berührter war eigentlich ich auch und war irritierter auch, was für schräge Situationen es gab. Also 2 Tage vor ihrem Tod war ich mit beiden noch im Supermarkt. Dann lief sie an einem Zeitschriftenregal vorbei. Da war der Sterntitel Ewig jung und was es für neue Möglichkeiten gibt, so lange wie möglich am Leben zu bleiben. Und dann sagt sie dann zu mir, das brauche ich jetzt auch nicht mehr lesen, obwohl sie den Stern immer gerne gelesen hat. Und solche Situationen, das kann man gar nicht fassen. Aber die Frage war, wie man sich darauf vorbereitet. Also die haben sich wirklich aller Dinge entledigt, die sie haben erledigen und entledigen können. Also die sie haben loswerden können. Also sie haben Alben vernichtet. Sie sind über ihr iPad gefahren, damit ja niemand das dann später in die Hand bekommt. Sie hat sogar die feinen, sorgfältig abgehefteten Liebesbriefe von Huber, die sie gelocht hat, in Ordnern gesammelt hat, die kam auch in die Verbrennung, wie sie immer gesagt hat. Als dann die Kriminalpolizei an dem Tag, an dem sie gestorben sind, kam, waren die ganz schön baff. Der eine Kripo-Beamte sagte, also wenn alle so gehen würden, die aus dem Leben scheiden, dann hätten wir echt gar keine Arbeit mehr. Hut ab. Es waren auch 2, fand ich auch interessant, 2 Kriminalbeamte, die das sogar befürwortet haben, die Sterbehilfe.
Also Sie haben das total generalstabsmäßig geplant. Sie haben nichts dem Zufall überlassen.
Ja, Sie haben nichts dem Zufall überlassen, haben versucht, nichts dem Zufall überlassen. Es gab dann zum Beispiel eine Situation, sie wollten einem Kinderhospiz und einem Tierheim Geld überweisen, weil da hing ihr Herz dran. Also sie hatten selber eine Hündin gehabt, sehr viele Jahre lang. Und dann hat sie festgestellt, also 10 Tage vor ihrem Suizid, dass sie an das falsche Tierheim überwiesen hat und irgendwie einen Zahlendreher in der Kontonummer hatte. Das Geld musste wieder zurück überwiesen werden. Sie war 3-mal am Tag auf ihrer Bank und die haben dann immer gesagt, ja, das dauert 10 Tage, bis es wieder da ist. Und da wären sie gar nicht mehr am Leben gewesen. Aber zum Schluss hat es dann doch noch quasi auf die letzte Minute, konnte sie da dann auch noch so einen Check machen.
Noch einen Haken dran machen.
Ja, noch einen Haken dran machen.
Also gar keine Zweifel? Hast du gar keine Zweifel erlebt bei den beiden in den letzten Tagen?
Nein, also Zweifel überhaupt nicht. Und es gab auch immer wieder das Thema, also ganz offen auch mir gegenüber in dem Gespräch zwischen den beiden. Hubert, hast du denn manchmal das Gefühl, dass wir da was Falsches machen, dass wir noch länger leben sollten? Oder er hat das Thema auch angesprochen, aber da waren die beiden ganz klar, wir wollen gehen. Und je näher der Termin auch rückte, desto ruhiger wurden die beiden auch. Und das haben sie mir dann auch so beschrieben. Wir sind jetzt richtig entspannt eigentlich. Und das ist auch etwas, was die Ärztin beobachtet hat bei den Menschen, die sie kennengelernt hat, die gehen wollen. Wenn man einen Termin hat, wenn man ein Datum hat, an dem man geht, wird man ruhiger. Und 5 Minuten bevor sie gegangen sind, hat Hannelore von Werden noch im Gespräch mit dem Rechtsanwalt gesagt, wir sind uns so sicher, dass das, was wir jetzt machen, richtig ist. Wir wissen nicht, was wir an Schönem verpassen werden. Aber wir wissen auch nicht, was wir an Schrecklichem noch hätten erleben müssen, wenn wir noch geblieben wären. An Krankheiten, Pflegeheimen.
Die klingen irgendwie so furchtbar vernünftig. Also wie kann man sowas so rational angehen? Sowas Emotionales?
Das stimmt, das klang alles wahnsinnig rational bei denen. Die waren ganz klar in ihrer Ansage, dass sie gehen wollen, dass sie sterben wollen. Mhm. Ich dachte mir auch im Laufe der Monate, es gibt da doch so eine Art graue Wolke, die über dem schwebt und ein kleiner Schmerz, der ab und zu mal so aufploppte. Und das war eben, dass sie sich nicht verabschiedet haben von ihren engsten Angehörigen. Eine Szene sehr eindrücklich hat mir Hannelore von Werden die geschildert. Da kam ein sehr enger Verwandter, nachdem sie ihn kontaktiert hatte, war ihr sehr ans Herz gewachsen und sie wollte ihn einweihen. Er kam dann auch und die drei saßen dann zweieinhalb Stunden lang zusammen und so schildern es beide übereinstimmend. Es war ein unmögliches Gespräch. Der enge Verwandte, als er hörte von den beiden, dass sie im Herbst schon aus dem Leben scheiden möchten, hat ihnen vorgeworfen, ihr seid wahnsinnig, ihr gehört in die Psychiatrie. Gott gibt und Gott nimmt auch das Leben. Ihr habt nicht die Erlaubnis, das zu tun. Der Staat entscheidet darüber. Und das hat für Hannelore von Werden dann auch den Ausschlag gegeben, nicht weiter noch Leute einzuweihen. Tatsächlich nach diesen 2,5 Stunden haben die sich dann noch umarmt und es war dann auch der letzte Kontakt gewesen. Also dieser enge Verwandte, von dem haben sie sich nicht mehr verabschiedet und er sich auch nicht von ihnen.
Das ist natürlich schade, weil also ich kann natürlich verstehen, dass man solche anstrengenden Gespräche dann nicht führen möchte. Auf der anderen Seite habe ich jetzt von deinen Erzählungen ja auch den Eindruck, dass sie diese Gespräche nicht gesucht haben, weil ja, das hätte halt nicht reingepasst in diese Kontrolle haben, in dieses wir planen das alles und wir machen das so, wie wir möchten. Wenn man halt zwischenmenschliche Beziehungen damit reinlässt, dann wird es halt messy.
Es wird messy und es wird dann so ein bisschen ja unsauber, also tatsächlich war auch die Überlegung, dass sie Briefe schreiben jeder einzelnen Freundin, jedem einzelnen Freund, dass sie sich verabschieden mit persönlichen Worten. Aber tatsächlich haben sie es dann via Todesanzeige gemacht, die sie, da war ich dann auch dabei, an einem Abend in ihrem Garten, ihrem Lieblingsort auf dieser ganzen weiten Welt, den sie Paradies genannt haben. An dem Abend saßen sie im Garten und haben den Entwurf des Bestatters, den mochten sie nicht, der war technisch. Also ich habe das sehr nachvollziehen können. Das war halt so eine Standard-Todesanzeige, wie alle Bestatter die formulieren. Und sie wollten aber was anderes formulieren. Und das haben sie dann auch gemacht. Und das war für sie quasi unser Adieu zu unseren Freunden. Im Nachgang dann aber, nachdem der Artikel veröffentlicht war, sie hat mich gebeten, 2, 3 Freunden Bescheid zu geben, wann der Artikel erscheint. Habe ich mit diesen Leuten dann auch gesprochen und die waren schon erschüttert, teilweise auch wütend, dass sie sich nicht verabschiedet haben und traurig auch, also eine Mischung aus allem.
Ja, es ist, also für mich hat die Geschichte auch diese Frage aufgeworfen, also wie viel sind wir einander schuldig? Also haben die beiden nicht das Recht, das so zu machen, wie sie es für richtig halten, oder haben sie nicht auch die Verpflichtung ihrem sozialen Umfeld gegenüber, vor allem ihren Kindern? Und das ist schon so ein bisschen eine sehr grundsätzliche Frage.
Total. Also ich bin ja selber Familienvater, ich kann mir das gar nicht vorstellen. Also dass man geht sang- und klanglos und Kinder, egal welches Verhältnis man zu denen hat, dass man denen nicht die Chance gibt, dass man nochmal ein versöhnliches Gespräch führt, das war für mich auch nicht nachvollziehbar. Und die Ärztin hat auch einen schönen Satz gesagt, wie ich fand. Sie hat gesagt, wir leben ja nicht einzeln auf dieser Welt und alleine, sondern in einem Kollektiv. Und in einem Kollektiv sind wir ja auch für alle anderen mitverantwortlich. Mhm. Das drang aber nicht bis zu ihnen durch. Also die hatten sich entschieden und...
Ja, für die beiden bestand das Kollektiv halt nur aus 2 Leuten. Und ja, denen haben sie sich natürlich schon sehr verpflichtet gefühlt. Mhm. Wie hast du denn dann diesen letzten Tag miterlebt? Also du warst ja wirklich auch an dem Tag, an dem 1. September bei den beiden.
Ja, das war also ein schwerer Tag für mich und auch für die Fotografin, die war ja auch dabei, weil das noch unfassbarer war eigentlich, zu wissen, um 10 Uhr kommen Rechtsanwalt und Ärztin und dann vielleicht eine halbe Stunde später, in dem Fall 38 und 40 Minuten später, also 10.38 Uhr und 10.40 Uhr, hörte deren Herzen auf zu schlagen. Wir haben dann noch da gesessen und geredet, der Anwalt kam, es mussten noch Dokumente unterschrieben werden, in denen nochmal die Freiwilligkeit belegt wurde mit deren Unterschrift, dass sie tatsächlich aus dem Leben scheiden wollen. Und als dann die Infusionen gelegt wurden, wurde erst ein Probelauf gemacht, dass Hannelore und Hubert von Werden beide den Regler aufdrehen mit Kochsalzlösung. Das hatte geklappt und dann wurde gesagt, ab jetzt entscheiden Sie das Tempo. Und die wollten beide gehen und ein paar Minuten später, es wurde dann umgestöpselt und dann die Beutel mit dem Narkotikum und ich, also gesehen habe ich es jetzt nicht, aber ich war im Haus, im Wohnzimmer, ein bisschen weiter entfernt und habe dann Hubert von Werden schnarchen gehört und ein paar Minuten später waren sie dann tot und dann wurden die von der Ärztin die Totenscheine ausgefüllt und der Rechtsanwalt hat die Kriminalpolizei in Neuss angerufen. Die kam dann auch so eine halbe Stunde später und das fand ich interessant. Also die haben ihre Arbeit gemacht, was sie machen mussten. Also sie haben Leichenbeschau vorgenommen, dass auch tatsächlich das passiert ist, was Ärztin und Rechtsanwalt gesagt hatten. Was ich schön fand, der Rechtsanwalt hat nochmal aus dem Leben der beiden erzählt, wer sie waren und was sie dazu bewogen hat, aus dem Leben zu gehen. Mhm. Und beide Polizeibeamten haben auch gesagt, also in ihren Familien gab es auch solche Fälle, wo sie sich gewünscht hätten, dass ihre Angehörigen sich dafür entschieden hätten.
Wie hat sich denn jetzt durch diese Recherche vielleicht auch deine Haltung, hat sich deine Haltung zum Thema Sterbehilfe verändert durch diese Recherche, durch diese ja doch sehr eindrückliche Recherche?
Also ich muss auch sagen, dass ich auch zu denen gehöre, die eher das Thema Sterben und Tod, da muss ich jetzt nicht so viel darüber wissen, ich muss auch keinen toten Menschen sehen. Und es war für mich auch eine Konfrontation mit meinen eigenen Vorurteilen, mit meinen eigenen Ängsten, mit meiner eigenen Furcht vor so einem mächtigen Thema. Aber ich habe wirklich durch diese Geschichte gelernt, der Tod gehört genauso zum Leben wie die Geburt, die Krankheit, die Freude, das Glück und alles miteinander. Und ich fand immer total interessant, dass Hannelore von Werden, Hubert von Werden, wenn Leute zu ihnen gesagt haben, mein Gott, ihr seid aber mutig, ihr bestimmt selber, wann ihr sterben wollt. Dann haben die immer gesagt, aber du bist auch mutig, weil du weißt doch nicht, wo dich jetzt das Aneurysma trifft, der Gehirnschlag, Herzinfarkt. Wir wissen, wann wir gehen und wie wir gehen. Also ich habe gemerkt, also ich könnte mir das auch vorstellen. Also wenn ich wüsste oder wenn ich das Gefühl hätte, mein Leben geht jetzt in die Richtung, dann würde ich, glaube ich, auch vorher aus dem Leben scheiden wollen. Was ich aber nie machen würde, das still und klammheimlich tun, leise, ohne mich zu verabschieden. Also ich würde natürlich im Kreise meiner Liebsten gehen wollen.
Mir ging es so ein bisschen anders, also weil, also in meiner Familie ist das schon auch immer Thema. Also meine Eltern sprechen sehr oft darüber, dass sie finden, dass der Tod selbstbestimmt sein sollte. Aber ich habe mir dann schon auch gedacht, naja, also ist nicht die Entscheidung so ein bisschen auch aus Angst getroffen worden? Also Angst, was noch kommt. Du hast jetzt erzählt, dass Hubert eben auch in einem Altenheim gearbeitet hat. Also die sehen eben, wie beschissen das Altwerden organisiert ist in unserer Gesellschaft. Und entscheiden sich da nicht mitzumachen und finden den Tod besser als das. Und ist das nicht eigentlich auch eine Bankrotterklärung?
Das ist auf jeden Fall eine Bankrotterklärung. Ich glaube aber auch nicht, dass sich unser gesellschaftliches System, gerade was die Pflege betrifft, so schnell ändern wird von heute auf morgen. Oder dass so prioritär so viel Geld in das System gepumpt wird, dass man glücklich als alter, kranker Mensch in Pflegeheimen leben kann. Ich habe kürzlich mal eine Geschichte gemacht über ein Pflegeheim, wo es tatsächlich komplett anders war. Da war ich total beeindruckt. Aber die haben das auch gemacht mit einem Förderverein, wahnsinnig viel Selbstinitiative und Therapien, die sie selber finanzieren. Das ist dann auch wieder eine Geldfrage.
Das war das Thema mit Thorsten Schmitz. Und an dieser Stelle noch ein Hinweis. Wir von der Süddeutschen Zeitung berichten wirklich nur in Ausnahmefällen und nach sorgfältiger Prüfung über Selbsttötungen. Wenn Ihre Gedanken darum kreisen, sich das Leben zu nehmen, dann sprechen Sie bitte mit Freunden und Familie darüber. Hilfe bietet auch die Telefonseelsorge. Anonym und kostenlos unter 0800 111 0111 und 0800 111 0111. 0800 222. Es gibt auch eine Online-Beratung unter www.telefonseelsorge.de und eine Liste mit bundesweiten Hilfestellen gibt es auf der Seite der Deutschen Gesellschaft für Suizidprävention. Den Link finden Sie im Beschreibungstext zu dieser Sendung. Dort finden Sie auch einen Link zur Reportage von Thorsten Schmitz. Diese Folge wurde produziert von André Foster, Lars Langenau und Caroline Lenk. Alle Infos zu unseren SZ-Podcasts finden Sie auf sz.de/podcast. Die Redaktion dieses Podcasts erreichen Sie unter podcast@sz.de. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.